So, ihr Lieben, jetzt wird's noch Licht und dann kann's losgehen. Wie geht's euch? Ja, ich habe es schon ein bisschen gespürt. Wir haben eben ein Lied gesungen, da muss man sich fragen, stimmt das mit dem überein, wie wir drauf sind? Wir werden schwerelos und wir sind voller Freude, voller Begeisterung. Und ich habe eben mal so ein bisschen den Blick nach hinten gewagt. Da kann noch ein bisschen mehr kommen, oder? Da liegt erst noch ein bisschen Luft nach oben und wir dürfen uns freuen, nicht nur, wenn der VfB mal irgendwann nochmal gewinnt. Ich kann das ja schon verstehen, dass wir da alle ein bisschen traurig sind im Moment, ja. Aber wenigstens die VfB-Fan noch sind, ja. Die meisten sind ja schon zu Bayern übergewechselt. Wir sind ja immer auf der Seite der Gewinner meistens. Und wir sind doch mit Jesus immer auf der Seite des Gewinners. Auch wenn es so anscheinend nimmt, dass es halt eben das nicht der Fall ist. Und wir sind lange jetzt durch den Kolosserbrief marschiert, gelaufen und ja, eigentlich ein bisschen manchmal am Tippelschritt, ein bisschen langsamer. Und das Oberthema lautete Jesus kennen und leben, der Kolosserbrief. Und ich möchte euch einladen, vielleicht bist du hier als Gast da und hörst jetzt die allererste Predigt zum Kolosser. Wir haben viele, viele andere vorher gehört. Du kannst das gerne nachhören, nachschauen auf YouTube, Podcast und was es da alles heutzutage gibt. Ich finde es super, super spannend, was da alles uns weitergegeben wird. Und am Schluss des Kolosserbriefes kommen so die üblichen Grüße. Das ist bei Paulus immer üblich. Und das sind so die Predigten, die immer gerne mal sagt man, okay, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber sprechen. Es gibt noch ein paar Menschen, die hier genannt werden, ein paar Grüße. Aber während ich diesen Text gelesen habe, kam mir schon der Titel der heutigen Predigt, Geschwister. Wir sind Geschwister. Wenn du Jesus kennst, hast du viele, viele Geschwister. Wir haben hier vorne einige Geschwister auch gesehen. Manche sind richtig große Familien. Aber wenn du auch völlig alleine bist, du hast viele, viele Geschwister. Wir haben in der Chapel im Moment so knapp 610 Gemeindeglieder und viele, viele Freunde, die da sind. Und heute auch viele, die einfach mal so reinschnuppern. Und das ist ein riesengroßes Vorrecht. Und das Wort Geschwister impliziert, wir sind eine Familie. Und Paulus schreibt am Schluss des Kolosserbriefes 9 Namen, die wir uns heute Morgen anschauen. 9 Namen. Also, wenn du den Text liest, überhaupt nicht spannend, aber ich finde es cool, dass du trotzdem hier bist, obwohl du wusstest, dass dieser Text jetzt drankommt. Okay, einige sind halt nur zur Segnung gekommen, aber egal. Und ich freue mich einfach, dass wir das hier heute durchgehen können. Und es sind eigentlich 3 Themen: Ermutigung, zweite Chance und gemeinsam. Das sind so die Oberthemen, die ich gestellt habe zu den paar Namen, die hier fallen. Und das erste Thema, was wir hier sehen, ist Ermutigung. Paulus erlebte megamäßig viel Enttäuschung. Er erlebte Einsamkeit. Er war übrigens nicht verheiratet. Ja? Auch nicht nur das, er saß im Knast. Er war weggesperrt. Während draußen richtig die Post abging, war er weggesperrt. Er konnte nicht viel machen. Er hatte auch nicht so viele Freunde, obwohl er so vieles bewegt hat. Aber er hatte ein paar Ermutiger in seinem Leben gehabt. Und das wird uns jetzt zum Beispiel gesagt an der ersten Person. Es ist die Rede von Tychikus. Da heißt es im Vers 7, über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, denn genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Tychikus war sein langjähriger Begleiter gewesen von Paulus, der ihn nie verlassen hatte. Er war von Anfang an mit Paulus unterwegs. Da gibt es einige Stellen dazu, wo dieser Name immer wieder auftaucht. Er war so nah dran an Paulus, dass er ihn durch und durch kannte. Das steht hier auch. Er kennt meine persönliche Situation. Er wird euch ausführlich informieren über mich, wie es mir wirklich geht. Innerlich und äußerlich. Also er war richtig dicht dran. Er hat mitgedient, er hat mitgelitten, er hat mitgekämpft. Da gibt es im Epheser Stellen, Timotheus, Titus, die das alt eben nochmal unterstreichen. Aber er war nicht nur ein Ermutiger für Paulus, sondern darüber hinaus. Hier heißt es, ihr sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Aber Tychikus war nicht Superman, sondern Tychikus hat genau das umgesetzt, was der Kolosserbrief hier uns gelehrt hat. warum wir hier die letzten zwei Monate über im Kolosser gelehrt hat. Das zeigt, du darfst ein Tychikus sein. Und du darfst Menschen erleben, auch hier in der Gemeinde, die an dir solche Ermutiger sind. Das Geheimnis, wie du so ein Ermutiger sein kannst, haben wir im Kolosserbrief gesehen und lesen wir hier in diesen Versen. Da heißt es zum einen, geliebter Bruder, wer sich von Gott geliebt weiß, das haben wir uns angeschaut vor zwei Wochen, ist auch in der Lage, andere zu lieben. Ja? Wem viel vergeben ist, heißt es, der liebt viel. Je mehr du das erlebt hast, das haben wir eben auch gesungen, ja? Wir haben das erlebt, wir wissen um das und das macht uns froh, das begeistert uns. Das ist so ein Automatismus fast schon. Wenn du Gott, wenn du Jesus im Herzen hast, wirkt sich das aus, nach außen. Und dann heißt es hier, er war treu, heißt es, treu im Dienst für den Herrn, treu für den Herrn. Und das bedeutet, wer treu zu Gott steht, wenn du treu mit Gott unterwegs bist, ihn suchst, jeden Tag, immer wieder neu, wird das automatisch Auswirkungen haben auf deine Treue anderen Menschen gegenüber. Du wärst ein zuverlässiger Mensch und das braucht es heutzutage. Wir werden das gleich sehen. Es gab auch Wegläufer, es gab auch Leute, die haben einfach nach der ersten Schwierigkeit die Löffel abgegeben. Wenn du treu bist für Jesus, wenn du das umsetzt, was wir hier zwei Monate lang im Kolosserbrief angeschaut haben, und das ist nicht viel, das ist einfach dranbleiben, dann wird sich das auswirken auf deine Treue Menschen gegenüber. Und dann wirst du so ein Tychikus sein. Und das ist ein Segen. Das ist Gottes Absicht, dass wir solche Menschen sein dürfen. Wie gesagt, kein Superman. Ein einfacher Mensch, der einfach nur das umgesetzt hat. Als nächstes wird uns hier zum Beispiel der Aristarch oder Aristarchus genannt, je nachdem, wie die Übersetzung ist. Aristarch, mein Mitgefangener. Auch er war vorher jahrelang mit Paulus unterwegs gewesen. Er war offensichtlich auch so ein freiheitsliebender Typ, der mal hier war, mal dort war, immer unterwegs. Und jetzt kommt das Besondere. Es gibt Ausleger, die behaupten, dass Aristarchus sich freiwillig zum Gefangenen gemacht hat, um bei Paulus im Knast zu sein. Das musst du mal reinziehen. Du gibst deine Freiheit auf, du gibst deine Karriere auf, du gibst dein soziales Umfeld auf, um mit einer Person zusammen zu sein und völlig abisoliert zu sein und einfach nur mit dieser Person zusammen zu sein. Und weißt du was? Es braucht nicht viel, um ein Segen zu sein. Und ich kenne hier Menschen in der Gemeinde, die sind jetzt nicht die Mega-Redner oder die großen Worshipper vor dem Herrn, ja? Und vielleicht auch nicht die Leute, die groß auffallen, aber die eine Mission haben, einer Person beizustehen. Durch gute Zeiten und durch schwere Zeiten. Und eine Person segnen im Leben. Und das ist eigentlich die Mission, zu der dich Gott berufen hat. Und dafür wirst du dann bei Jesus deine Krone bekommen. Und da steht dann ein Billy Graham daneben, der kriegt vielleicht auch seine Krone. Aber bei Gott ist das gleich. Indem du einfach das tust, in der Chapel, in deinem Umfeld, und da möchte ich dich zu ermutigen, denk nicht, oh, was mache ich denn schon, ich mache ja nur hier das bisschen, tu das. Wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat, das kann irgendwas, manchmal kann es auch nur die Pflege eines Angehörigen sein und du investierst dich in diese Person hinein. Und Gott wird dich dafür segnen. Das ist so stark, das hat dieser Aristarchus hier gemacht und ich finde, das ist so ein Vorbild. Es heißt in Sprüche 17,17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Oder weinet mit den Weinenden, heißt es in Römer 12, Vers 15. Oder 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle anderen Glieder mit. Und dann gibt es da noch den Lukas. In Vers 14 heißt es, ich mache das hier ein bisschen durcheinander, ihr merkt, aber ich habe das ein bisschen so geordnet nach den Personen, ja, wie das hier zum Thema passt. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Lukas war Akademiker, er war praktizierender Arzt, das bestätigen halt viele. Und er war der Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Er war berufstätig, aber dennoch mittendrin. Wir lesen in der Apostelgeschichte einige Wir-Abschnitte, da schreibt der Lukas Wir. Also keine Ahnung, wie er das alles hingekriegt hat. Aber seine akademische Gabe, in dem Fall Autor, Arzt, machte ihn zu einer Ermutigung für Paulus. Trotz seines busy Lifestyles war er mittendrin und nah bei Paulus. Was für eine Ermutigung. Zeiten auch, wo er ihm ganz nah gestanden hat. 2. Timotheus lesen wir das, so gegen Ende seines Lebens. Vielleicht war er sogar sein Leibarzt gewesen, keine Ahnung. Aber er hat viel, viel eingesetzt, obwohl er so ein Akademiker war, obwohl er so eingebunden war. Wir müssen sagen, im Beruf, ja, in seinem Leben. Das ist eine riesen Ermutigung. Und das passt so super in die Chapel. Wir haben so viele Akademiker hier. Ich schaue nur in Akademikergesichter rein. Ihr seht wenigstens alle so aus. Also das meine ich jetzt positiv, ja. Wir haben das letzte Woche gesehen, dass wir da, wo wir stehen, ein Segen sein dürfen für Jesus im Beruf. Wir haben das gesehen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ja, da können wir reinwirken. Und ich will gleich nochmal für euch beten, dass ihr, wenn ihr morgen ausschwert in eure Positionen, wo Gott euch reingestellt hat, dass ihr dort ein Segen sein dürft. Das ist der Grund, warum wir leben, damit wir in den Werken wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Aber weißt du, du darfst auch ein Segen sein für hier in der Chapel, für deine Geschwister. Und darum geht es ja in erster Linie, für Geschwister. Gott hat dir Gaben gegeben und du solltest dich fragen, inwieweit kann ich diese Gabe, die Gott mir gegeben hat, was das auch immer ist, inwieweit kann ich diese Gabe einsetzen ins Reich Gottes, dich einbringen, wie so ein Lukas. Ja? Das hat viele Facetten. Das kann deine Persönlichkeit sein, deine Geschichte sein, deine Erfahrung sein, deine Fähigkeit, deine Gaben. Gott hat dich genauso geschaffen, wie du bist. Und es ist so gut, dass wir das einbringen. Auch nicht nur in der Chapel, sondern gemeindeübergreifend. Es gibt da, was weiß ich, hier auch schon Treffen für Geschäftsleute, die zusammenkommen und beten. Wie können wir ein Segen in die Gesellschaft sein? Vielleicht auch Politiker oder alle möglichen Sachen in der Evangelischen Allianz, wollen wir das in Zukunft so bilden. Ja? Wir wollen schauen, wie können wir in verschiedenen Berufsgruppen, wie können wir einander segnen als Gemeinde, als Christen, aber auch darüber hinaus. Also der Lukas, typisches Beispiel, eine richtige Ermutigung. Und Ermutigung kann mega viele Facetten haben. Es gibt auch einen zweiten Bereich. Und diesen Bereich habe ich genannt, Bereich der zweiten Chance. Wir haben hier 3 Schicksale drin, die werden uns auch am Rande nur erwähnt. Beziehungsweise es wird uns nicht gesagt, wo gab es da ein Problem oder worin lag die zweite Chance. Da haben wir im Vers 9 den Onesimus. Da heißt es, zusammen mit mir wird Onesimus reisen. Unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossee kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Auf den ersten Blick, schau mal, liestest du hier, geliebter, treuer Bruder, das hatten wir eben schon mal gehabt. Das, okay, Wiederholung. Es gibt hier nur einen kleinen Unterschied. Onesimus hatte vorher mega enttäuscht und war der absolute Loser gewesen eigentlich. Da könnt ihr mal, wenn ihr zu Hause mal in einer stillen Stunde den Philemon-Brief durchlest. Der Philemon-Brief, ein ganz kurzer Brief, wurde nur geschrieben aus einem Grund, dem Onesimus eine zweite Chance zu geben. Der hat ist voll versaut, voll vermasselt. Er war ein Diener von Philemon, also Philemon stand sich vermutlich auch sozial etwas besser. Er war ein Christ in Kolossee. Und der Philemon hatte sich für den Onesimus megamäßig eingesetzt. Er hat sich in ihn investiert. Und Onesimus hat einfach hingeschmissen. Einfach hingeschmissen, ist abgehauen. Und da müssen noch verschiedene Facetten gewesen sein. Auf jeden Fall war es eine ganz große Enttäuschung für Philemon. In Philemon 11 lesen wir, er war unnütz, er hat dir Unrecht getan, er ist dir etwas schuldig geblieben. Und Paulus muss einen Brief, und ich finde das so stark, er schreibt einen Brief an den Philemon. Und dieser Brief bleibt uns bis heute erhalten und er trägt den Titel Zweite Chance. Mega. Und bevor ich da was zu sage, gibt es hier noch eine zweite Person. Und das ist der Johannes Markus. Im Vers 10, da hat Harald mal eine ganze Predigt drüber gehalten, heißt es, Markus, der Vetter von Barnabas, lässt euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Also jetzt auch nicht
erstmal nicht sagen, was hier steht. Man muss nur sehen, Johannes Markus war mal die größte Enttäuschung im Leben von Paulus gewesen. Die größte Enttäuschung überhaupt. Er hat viele Menschen gesehen, aber wenn du von einem enttäuscht wirst, mit dem du ganz eng zusammen bist, in den du investierst, mit dem du unterwegs bist, und der schmeißt einfach hin und haut ab, dann ist das eine Enttäuschung. Nicht nur das, sondern wegen Johannes Markus kam es zum Streit des Superteams Barnabas und Paulus. Die waren unzertrennbar. Die waren zusammen gewesen. Die haben richtig viel zusammen gemacht. Und Barnabas wollte damals schon dem Johannes Markus eine zweite Chance geben. Und Paulus sagt, never. Er war nicht ungnädig. Er hat einfach nur gesagt, sorry, das bringt nichts mit dem Typ. Also vielleicht auch ein bisschen menschliche Aspekte drin. Ja. Und sie haben sich so gezofft deswegen, dass sie verschiedene Wege gegangen sind. Und jetzt lesen wir, 16 Jahre später ungefähr, im 2. Timotheus 4, Vers 11, nimm Markus und bring ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Was ist denn da passiert in den 16 Jahren? Keine Ahnung. Es ist was passiert. Es ist was passiert. Johannes Markus hatte irgendwie die zweite Chance genutzt. Petrus, der alte Petrus später, nennt ihn sogar meinen Sohn. Also, er hatte eine zweite Chance und hat sie genutzt. Und dann haben wir noch einen dritten, und das ist der Demas. Das finde ich obercool. Ebenso Demas, ja. Und viele Ausleger sagen, ja, Paulus wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er da nichts zu sagt, weil er einfach sagt, okay, den Demas, den grüßt auch noch. Und sagt weiter nichts dazu, ja. Okay, das ist jetzt vielleicht Interpretation. Aber er gehört auch ursprünglich zum Team von Paulus. In 2. Timotheus 4, Vers 10, auch wieder im Timotheus, gegen Ende vom Leben von Paulus, schreibt Paulus dem Timotheus, Demas hat mich verlassen. Da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat, ist er nach Thessalonich gegangen. Also hier steht nicht, er ist abgefallen oder so. Er hat nur andere Dinge wichtiger gesehen. Er hat Paulus verlassen. Er hat ihn im Stich gelassen. Auch hier eigentlich eine Enttäuschung. Aber das, der Unterschied zu Johannes Markus und zu Onesimus ist, Demas hat seine zweite Chance nicht genutzt. Er ist abgehauen. Das sind die letzten Worte, die wir von Demas haben. Er hat mich verlassen. Hier heißt es, er hat die Welt lieb gewonnen. Wie das auch immer zu interpretieren ist, ja, das muss uns jetzt gar nicht interessieren. Ich habe in den 20 Jahren, wo wir hier in der Chapel schon unterwegs sind, ich habe viele Leute kommen und gehen sehen und die meisten, das ist ja völlig klar, ja? Du ziehst in die Region, du findest einen Job und die Kinder werden größer und die fühlen sich halt eben eher wohl unter ihresgleichen und das ist dann Stadtgemeinde und so. Das passiert halt. Und manchmal ist es auch theologisch, ja? Dass du einfach sagst, oh, die City Chapel ist mir zu charismatisch. Ho, ho, ho. Und andere sagen, die City Chapel ist uns zu konservativ, ja, zu liberal oder was auch immer. Ja, und so gehst halt irgendwo anders hin. Das ist auch alles wunderbar. Aber es gibt auch manchmal die Fälle, und das ist ganz schade, wenn jemand einfach weggeht, weil er enttäuscht ist, weil er die Nase voll hat von irgendwelchen Menschen vielleicht. Diese drei Leute hier, die lernen uns was. Es gibt eine zweite Chance. Manchmal geschieht das sehr spektakulär, wie bei Onesimus. Manchmal dauert es sehr lange, wie bei Johannes Markus. Manchmal nutzen Menschen diese Chance nicht, wie Demas. Für Onesimus war es viel Tragödie. Und das ist immer das Ding. Für ihn war es viel Tragödie, die hätte er vermeiden können. Für Markus war es viel Umwege, 16 Jahre lesen wir hier. Ey, er hätte das kürzer haben können. Und für Demas gab es in seinen Augen keine zweite Chance. Er war weg vom Fenster, wie das auch immer zu interpretieren ist. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen, nutz die zweite Chance, die brauchen wir alle. Die brauchen wir alle. Wir kennen alle Momente, wo wir einfach mal hinschmeißen wollen, oder? Und tatsächlich ist die Calvary Chapel Bewegung eine Bewegung der zweiten Chance. Diese Bewegung hat angefangen Ende der 60er Jahre, als diese Hippie-Welle durch die Welt schwappte. Und viele haben aufgegeben und sind in Sekten abgerutscht und haben sich völlig aufgegeben, Drogen. Es sind wahnsinnig viele junge Leute, die haben keine Perspektive mehr gehabt. Und so ist die Bewegung entstanden, dass es dort Menschen gab, wie zum Beispiel den Gründer der Calvary Chapel Bewegung, der einfach ein Herz hatte, der gesagt hat, meine Güte, das muss doch eine zweite Chance geben. Und er hat ihn die Liebe von Gott gebracht, die Liebe von Jesus. Und wisst ihr was, viele von diesen Hippies, von der ganzen Hippie-Bewegung, das waren ehemals sehr, sehr fromme Menschen gewesen, die waren enttäuscht von Gott, die waren enttäuscht von Religion, die wollten damit nichts mehr zu tun haben. Ja, Religion, relativ, sie haben fernöstliche Religionen gesucht, sehr häufig. Und ich habe das so gesehen, die Bewegung, in der wir hier drin sind, ist so eine Bewegung der zweiten Chance. Nun, wir haben hier wenig Hippies. Ich sehe mal wenigstens keine. Vielleicht ehemalige oder keine Ahnung, das liegt ja auch schon lange hinter uns. Aber wisst ihr, ich habe immer wieder Leute getroffen hier in der Chapel, die haben gesagt, du, ich war vorher in den und den Kreisen und ich habe so die Nase voll gehabt und ich bin jetzt nach Stuttgart gezogen und eigentlich wohne ich schon ein halbes Jahr hier. Ich war in keinem Gottesdienst und nichts, aber ich habe gedacht, ich komme einfach mal. Und haben da eine zweite Chance drin erlebt. Und mir ist es so wichtig, dass wenn du hierher kommst, dass du hier keine Religiosität triffst oder erlebst. Natürlich ist das alles, wenn du von außen kommst und sagst, jo, da werden irgendwelche Lieder gesungen und irgendwelche fromme Sachen erzählt, aber uns ist es wichtig, dass es authentisch ist. Uns ist es wichtig, zu zeigen, wir möchten hier einen Gott repräsentieren und wir sind alles Menschen, die haben die zweite Chance genutzt, die dritte Chance genutzt, die vierte Chance genutzt. Wir sind nicht die Senkrechtstarter. Wir sind Menschen, die immer wieder auch versagen. Aber weißt du, es gibt ja dieses Krone-Ding da, das ich immer nie richtig so zitieren kann. Ja? Hinfallen, Krone richten, aufstehen und weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Und das ist ein absolut guter und weiser Spruch, zu sagen, hey, das Hinfallen ist völlig normal. Und jetzt steh wieder auf und richte die Krone und geh weiter. Aber der Punkt ist der. Und deswegen haben wir hier Glauben. Deswegen reden wir von Gott, dass wir sagen, wir schaffen es ja oft nicht aus eigener Kraft. Und dafür haben wir Geschwister. Dafür hatte Paulus die Geschwister um sich herum. Deswegen konnte er Onesimus ermutigen und gibt ihm das mit auf dem Weg und schreibt dem Philemon, gib ihm eine zweite Chance. Und Paulus musste auch einen Tritt in den Hintern kriegen, zu sagen, Paulus, du musst dem Markus eine zweite Chance geben, du bist enttäuscht, das ist so. Wir enttäuschen immer. Menschen enttäuschen immer. Jesus enttäuscht nicht, das ist der Einzige. Ja? Aber lasst uns gegenseitig helfen, zweite Chancen geben, aufbauen, auferbauen und vorwärts gehen. Und lasst uns darauf achten, wo es vielleicht Demas gibt unter uns. Vielleicht bist du selbst so ein Demas, der sagt, ich habe die Schnauze voll von dem ganzen frommen Mist. Und ich lasse dir einfach sagen, es gibt einen Weg zurück. Und auch wenn ich dich enttäusche oder wenn wir dich enttäuscht haben, hey, wir sind alle fehlbar. Wir sind alle Menschen, die enttäuschen. Dann sag mir das, sag uns das. Aber lasst uns nicht das an Jesus abgeben, dass er schuld daran ist, sondern Jesus ist der eine zweite Chance gibt. Das ist die Message. Und für jeden Einzelnen, vielleicht hast du mit dem Glaube gar nicht viel am Hut, sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu Jesus. Such dir Hilfe, vielleicht auch nach dem Gottesdienst im Gebet oder sprich jemanden an. Und gib nicht eher auf, bis du das gefunden hast, was hier diese Jungs gefunden haben. Offenbarung 22, Vers 17 steht, kommt. Das sind übrigens die letzten Worte der Bibel. Kommt, wer Durst hat, der komme und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst und er komme und er bekommt es umsonst. Das ist so stark, oder? Das ist doch klasse. Oder was meint ihr dazu? Ich gehe mal davon aus, dass das eine Zustimmung war. Das reißt einen vom Hocker. Und dann singt man solche Lieder hier, wie grenzenlos ist meine Freude, haben wir eben gesungen, ja? Was da alles so drin die Rede war, ja, dass es uns nicht mehr auf dem Hocker hält. Und das ist etwas und das lässt dich nicht, das enttäuscht dich nicht. Und dann ist es dir sowas egal, ob der VfB in die zweite Liga absäuft Und dann stehst du hinter, übrigens, dann stehst du hinter dem VfB. An alle VfB-Fans. Auch wenn sie in die zweite Liga haben. Ich wisst ihr, das ist Treue. Das ist dabei sein. Und so müssen wir füreinander einstehen, dass wir dabei sind, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben. Und dann, dass wir das gemeinsam tun. Wir sind Geschwister, wir sind gemeinsam unterwegs. Und das gemeinsam, das betrifft ethnischer Hinsicht, Kulturen, Männer, Frauen, Junge, Alte. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und da gibt es hier noch so zwei kurze Beispiele. Da wird uns genannt, im Vers 11 ebenfalls, grüßen lässt euch Jesus, also nicht unser Jesus, sondern der Justus genannt wird vom jüdischen Volk. Jesus war ja übrigens ein ganz allgemeiner Name, wie heute zum Beispiel Matthias oder so. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Und sie sind mein großer Trost geworden. Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen waren in den Gemeinden. Das war so ein Ausdruck, Multikulti, wird ja manchmal auch in allen möglichen Bereichen genannt, aber das waren verschiedene Kulturen, die kamen dort zusammen. Und Paulus lag natürlich die Juden immer am Herzen. Und leider konnte er wenig Juden erreichen. Und hier sind er redet nur von drei. Für die Chapel wünsche ich mir mehr Multikulti. Wer ist hier alles kein Deutscher? Hebt mal die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 10, mit meiner Frau 11. Ja. Hey, das ist viel zu wenig. Wie viel Prozent Migranten gibt es in Stuttgart? 25? So. Wo sind die? Ja, dass wir da halt eben auch noch schauen, hey, wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Hält die Leute was ab? Oder ne, es gibt ja genug ausländische Gemeinden, ja, das ist vielleicht auch. Aber dass wir auch da schauen, wie können wir Heimat bilden? Es gab ja die Flüchtlingswelle, ja, und da waren wir auch irgendwie auch drauf gesprungen. Da war jede Gemeinde dabei, alle waren dabei gewesen. Und irgendwo hört man da gar nicht mehr so viel von, oder? Aber auch sogenannte Randgruppen. Ja, hier, Esther Ministry. Inwieweit können wir Menschen integrieren, die halt eben nicht gesellschaftskonform sind? Paulus war das ein mega Anliegen, ja? Dem war das wichtig, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind und einfach schauen, wie können wir uns da helfen? Und natürlich explizit die Juden. Gibt es hier Juden unter uns? Keinen. Es gibt schon ein paar Juden, aber ich wisse was, ich glaube, Juden fühlen sich nicht so wohl in Stuttgart. Wir hatten eine Demo gehabt Mittwoch hatten wir eine Hammer-Konferenz gehabt, eine Liederhalle, am Donnerstag war die Demo. Da waren viel zu wenig Leute. Wir haben uns für Antisemitismus eingesetzt. Und den Antisemitismus gibt es heute noch. Fabian hat es eben gesagt, da flogen seit gestern 500 Raketen auf Israel. Habt ihr das mitgekriegt? Gut, ihr seid gut informiert. Meistens heißt es ja dann, ja, die Israelis haben halt eben auch zwei Raketenstellungen bombardiert. Dabei kam ein Palästinenser ums Leben. Und das ganze Grund, man will die Eurovision boykottieren und was weiß ich alles. Antisemitismus gibt es auch heute noch. Und deswegen ist es auch da wichtig, hey, als Deutsche haben wir da eine mega Verantwortung. Ich wünsche mir hier mindestens 5% Juden in der Gemeinde. Judenstämmige Menschen und die einfach sagen können, die mit dem Käppi da sitzen und sagen können, hey, wunderbar. Ja, mal so das am Rande. Und dann werden uns noch die Nymphas genannt. Das finde ich ganz lustig. Ist das ein Mann oder eine Frau? Besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Jetzt gibt es andere Übersetzungen, die sagen, besonders Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus zusammenkommt. Das schreibt ein Ausleger, viel Tinte wurde verschüttet in der Diskussion darüber, ob das hier eine Frau oder ein Mann ist. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil hier eine Gemeinde ist im Haus dieses Mannes oder dieser Frau. Jetzt sind natürlich die Gegner von Frauen mit zu viel Macht, die sagen, es war ein Mann. Und die Befürworter für Frauen in Autorität sagen, es war eine Frau. Nymphas heißt Braut oder Bräutigam. Und man fragt sich, Mensch Gott, warum hast du das denn Paulus nicht besser inspiriert, dass er gesagt hat, es war eine Frau, es war ein Mann. Warum müssen wir uns jetzt da wieder rumzoffen? Nee, manchmal hat Gott Humor, oder? Ja, könnte man mal wenigstens meinen. Ich glaube, wichtig für uns ist, Paulus sagt an einer Stelle genau zu diesem Thema, wer Lust hat, darüber zu streiten, er soll streiten. Ich streite nicht darüber. Lass uns nicht darüber streiten, auch hier, Männer und Frauen. Lass uns gemeinsam Reich Gottes bauen. Okay, bei uns gibt es keine Quote, aber es gibt auch keine Diskriminierung. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen und wir ergänzen uns gegenseitig. In Galater 3, Vers 28 heißt es, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und das fasst wieder alles zusammen. Das ist doch stark, oder? Und das macht uns aus, dass wir als Gemeinde füreinander einstehen, dass wir da sind. Und da fehlen noch die Jungen und die Alten, alle miteinander. Und dass du hier reinkommst, vielleicht als jemand, der mit dem Glauben nichts anfangen kann und sagt, okay, ich kann das immer noch nicht richtig einordnen, aber irgendwie sind die Menschen, die verhalten sich anders. Die tragen keinen Heiligenschein rum, aber die gehen anders miteinander um. Es wird viel von Toleranz gesprochen in der Gesellschaft, aber dort ist Liebe, dort ist Toleranz. Ja? Man ist ja schon tolerant zu gewissen Gruppen, aber zu anderen ist man mega intolerant. Das ist unsere Gesellschaft. Ja? Da gibt es einen Mainstream, da musst du für sein, und da gibt es einen Mainstream, da musst du gegen sein. Aber wir wollen hier als Gemeinde vorwärts gehen. Und das Schlusswort, das bildet der Epaphras. Warum lacht ihr? Jetzt kommt mein Sprüchle eigentlich wieder von der Bundeswehr, aber das sage ich jetzt nicht. Alle, die bei der Bundeswehr waren, die wissen jetzt, was ich meine. Der bildet das Schlusswort. Da hieß es ganz am Anfang, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus ist. Und dann ganz zum Schluss heißt es jetzt in Vers 12, weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, der ein ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Für mich ist Epaphras eine Zusammenfassung des ganzen Kolosserbriefes. Für mich ist Epaphras eine Zusammenfassung der Predigt von heute. Ein Mensch, der ermutigt, Ermutigung, Punkt 1, darf ein Kennzeichen sein von deinem Leben für andere. Darf dein Leben ausmachen. Zweite Chance. Das sind wir doch alle, das war auch ein Epaphras gewesen. Das gibt uns Halt in Jesus. Und gemeinsam, wir sind ein bunter Haufen, ja, und sehen das als Chance zu reifen. Und Epaphras war mittendrin gewesen und er war ein Förderer gewesen. Und da gibt es so ein paar Punkte. Und ich möchte ganz am Schluss dieses Briefes, möchte ich einfach euch segnen mit diesen Aussagen, die hier geschrieben steht. Euch als Gemeinde, da ist die Rede von geliebt, Treue, Lernen, einer von euch, unermüdlich, Kämpfer, viel Mühe und so weiter und so fort. Und ich möchte das tun, indem ich einfach jetzt für uns, für euch bete, jeden Einzelnen da, wo er steht. Und dazu lasst uns aufstehen. Ich bitte das Worship-Team nach vorne zu kommen. Und ihr dürft schon mal spielen, dass wir das wirklich